An zwei Sonntagen im Februar haben wir uns bereits mit der Frage beschäftigt, was bedeutet die Hinwendung, die Bekehrung zu Jesus und die Taufe für unser tägliches Leben. Wir sind dabei ausgegangen von einem Vergleich, den der Apostel Paulus in seinen Briefen im Neuen Testament verwendet. Das Bild vom Kleiderwechsel. Hinwendung zu Jesus und Taufe ist vergleichbar mit dem Ablegen alter und dem Anziehen neuer Kleider. An dieser Stelle wollen wir heute Morgen fortsetzen und wir lesen dazu wieder den Abschnitt aus dem Kolosserbrief, Kapitel 3, von Vers 12 bis Vers 17. Kolosserbrief, Kapitel 3, von Vers 12 bis Vers 17. Als von Gott Auserwählte, Heilige und Geliebte, bekleidet euch mit herzlichem Erbarmen, mit Güte, mit Demut, Milde, Geduld. Ertragt euch gegenseitig und vergebt einander, wenn einer dem anderen etwas vorzuwerfen hat. So wie der Herr euch vergeben hat, so vergebt auch ihr. Und zu diesem allen zieht die Liebe an, denn sie ist das Band, das alles zusammenhält und vollkommen macht. Der Friede Christi soll eure Herzen bestimmen, denn dazu seid ihr berufen als Glieder des einen Leibes und seid dankbar. Das Wort Christi wohne reichlich unter euch, unterweist und ermahnt einander in aller Weisheit, singt Gott von ganzem Herzen Psalmen, Hymnen und geistliche Loblieder, denn ihr seid in Gottes Gnade. Alles, was ihr tut und was ihr sagt, soll zu erkennen geben, dass ihr Jesus dem Herrn gehört. Dankt Gott dem Vater durch ihn. Vor zwei Wochen haben wir uns in Erinnerung gerufen, welche Verhaltensweisen Menschen einüben, wenn Jesus in ihrem Leben der Herr ist. Wie sehen also bildlich gesprochen die Kleider aus, in die wir mehr und mehr hineinwachsen sollen? Was für Wesenszüge kennzeichnen Nachfolger Jesu, Menschen, die Bürger des Himmelreiches geworden sind? Der Apostel Paulus zählt hier fünf Eigenschaften auf: von Herzen kommendes Erbarmen, Güte, Demut, Milde und Geduld. Diese Eigenschaften, so hatten wir festgestellt, sind charakteristisch für Gott. Was wir also lernen und einüben sollen, wo wir hineinwachsen sollen, das ist daran maßgenommen, wie Gott in Jesus mit uns umgeht. Alle diese Eigenschaften, so hatten wir vor 14 Tagen schon festgestellt, gehören zur sogenannten Frucht des Heiligen Geistes, von der der Apostel Paulus ja an einer anderen Stelle spricht. Und das Stichwort Frucht signalisiert bereits: Güte, Geduld, all das entsteht nicht so mit einem Fingerschnipsen in uns, sondern es wächst. Es wächst, wenn der Heilige Geist die Möglichkeit bekommt, uns zu prägen und zu beeinflussen. Frucht ist bekanntlich, das kennen wir, wer einen Garten zu Hause hat, Frucht ist nie das Ergebnis maschineller Fertigung, sondern immer eines Wachstums und eines Reifungsprozesses. Das heißt, anders gesagt, diese Wesenszüge des Himmelreiches bekommen wir nicht einfach äußerlich übergeworfen bei der Bekehrung, sondern sie entstehen durch Lernen und Einüben. Und das Ziel ist, dass wir inwendig von unserem Herzen her verändert werden. Für diesen Erneuerungsprozess, den Gott in uns anstößt, genügt es nicht, dass wir im Kopf wissen, dass wir auswendig gelernt haben, wie Christen sein sollen. Das wissen wir alle. Es geht nicht darum, nach außen eine freundliche Maske aufzusetzen und innerlich dann weiter zu schimpfen und zu kochen. Das wäre ja keine Wesensveränderung nach dem Vorbild Jesu. Jesus ist den Menschen damals nicht mit einer äußerlich lächelnden Maske entgegengetreten, um innerlich oder hinter ihrem Rücken über sie zu schimpfen. Niemals hat Jesus über Menschen einen Kübel mit Vorwürfen ausgekippt, wenn sie aufrichtig zu ihm kamen mit ihrem Scheitern und Versagen. Er hat sehr, sehr deutliche Worte gefunden, wenn Leute in ihrer Selbstgerechtigkeit kamen. Über die Pharisäer sagt er manche Sachen, da bleibt uns die Luft im Halse stecken. Aber das waren auch nicht Leute, die aufrichtig, die im Bewusstsein ihres eigenen Zu-Kurz-Kommen kamen, sondern die im Bewusstsein kamen, sie sind die Allerbesten. An mir können sich alle anderen ein Maß nehmen. Denen wusste Jesus ein paar sehr drastische Dinge zu sagen. Aber denen, die aufrichtig zu ihm gekommen sind mit ihrem Scheitern und Versagen, ist er immer barmherzig begegnet. Das Erbarmen, die Vergebung, die Güte, die Jesus verkündigt hat, die hat er von seinem Wesen her gelebt und ausgestrahlt. Und darum geht es hier bei den Eigenschaften, die der Apostel Paulus im Kolosserbrief aufzählt. Von Herzen kommendes Erbarmen, Güte, Geduld, das soll ein Kennzeichen unseres Wesens, unseres Verhaltens werden. Das sind die Kleider, in die wir hineinwachsen sollen. Soweit hört sich das alles ganz gut an. Jünger Jesu ziehen Erbarmen, Güte, Demut an. Theoretisch. Nur in der Praxis des täglichen Lebens spüren wir wahrscheinlich oft genug, wie wir Mühe damit haben, wenn uns beispielsweise jemand geärgert hat, uns wirklich heftig auf den Fuß getreten ist, uns querkommt. Kann man diese Eigenschaften, die Gott so wichtig sind, die er in seinem Wesen hat, kann man die überhaupt lernen? Oder muss das nicht doch irgendwie auf eine wundersame Weise in uns hineinfallen? Wenn wir nur lang genug darum beten und wenn du es noch nicht hast, hast du noch nicht genug darum gebetet, dann wachen wir eines Morgens auf, die Sonne scheint und wir stellen strahlend fest, über Nacht sind wir ganz anders geworden. Bezaubernde Menschen, richtig umgänglich. Hätten wir gar nicht von uns gedacht, als wir gestern Abend zu Bett gegangen sind, dass sowas möglich ist. Offenbar ist Paulus und mit ihm andere Christen im Neuen Testament davon überzeugt, dass man das in der Nachfolge Jesu sehr wohl einüben kann und soll. Im Epheserbrief ruft der Apostel Paulus uns nämlich auf, weil ihr Gottes geliebte Kinder seid, und jetzt kommt's, nehmt ihn zum Vorbild und werdet seine Nachahmer. Da steht nichts davon, dass da irgendwas von oben wie ein Zauberpulver vom Himmel fällt. Nehmt ihn zum Vorbild, guckt ihn euch an und dann werdet seine Nachahmer. Um etwas nachahmen zu können, das wissen wir aus eigener Erfahrung, brauchen wir ein Modell, ein Muster. Wir müssen uns ja an irgendwas orientieren. Vieles in unserem Leben lernen wir auf diese Weise, durch Nachahmung. Das ist das häufigste Lernen in unserem Leben. Das, was wir in unserer Schulzeit lernen, ist ein relativ geringer Teil, was wir theoretisch lernen. Das allermeiste in unserem Leben lernen wir durch Nachahmen. Kleine Kinder, zum Beispiel, wer welche gehabt hat oder hat, der weiß das, lernen sprechen, indem sie die Laute nachahmen, die sie von ihren Eltern hören. Kein Wunder, dass ein Kind eines Tages Mama sagt, wenn da irgendein Kopf über seinem Bett ist und wochenlang immer Mama, Mama sagt. Völlig logisch. Kein Kind hat je dadurch sprechen gelernt, dass seine Eltern kamen, ein Grammatikbuch und ein Vokabelbuch genommen haben, es auf seine Bettdecke gelegt haben und gesagt, das liest du dir heute Nacht mal durch und morgen frage ich dich ab. Jetzt setz dich mal hin und lern das auswendig. Das Kind lernt, indem es seine Eltern anschaut, ihnen zuhört und sie nachmacht. Mein Bruder sagte vor vielen Jahren, als meine Nichte noch sehr klein war, wenn ich mich frage, woher meine Nichte das hat, das waren nicht alles nur beneidenswerte Sachen, sie sagt, dann brauche ich nur in den Spiegel zu gucken. Da hat sie es her. Wie lernt ein Auszubildender zum Beispiel ein Stück Holz zu bearbeiten, wenn er in der Holzbranche arbeitet? Indem er sich hinsetzt und so einen fetten theoretischen Wälzer darüber liest, wie man mit Werkzeug umgeht? Nein, ein Auszubildender in der Holzbranche lernt mit Holz umgehen und es bearbeiten, indem er zuschaut, wie sein Ausbilder mit dem Handwerkzeug und dem Material umgeht. Wie er beispielsweise den Hobel in die Hand nimmt, wie er ihn ansetzt und dann das Werkstück bearbeitet. Und nachdem der Auszubildende zugeschaut hat, sagt der Ausbilder, so, und jetzt bist du dran. Du hast jetzt gerade gesehen, wie man es macht. Nun versuch es selber. Und dann beobachtet der Ausbilder, ob der Lehrling den Hobel ordentlich hält, ob er ihn richtig am Werkstück ansetzt, ob er ihn effektiv über das Holz gleiten lässt. Und vielleicht gibt er ihm dann noch Tipps. Wenn du den Hobel so nimmst, wie ich, dann kannst du ihn besser kontrollieren. Dann ist die Arbeit weniger anstrengend. Und dann übt der Auszubildende, das Vorbild seines Ausbilders immer besser nachzuahmen, bis er selber fit ist. Dann kommt noch ein bisschen Theorie in der Berufsschule dazu, aber das Entscheidende, die Fertigkeit, die lernt er durch Nachahmen und Üben, durch nichts anderes. So habe ich meinen Umgang mit Schrauben gelernt. Als mein Vater kam und sagt, so, jetzt schraubst du mal hier zusammen und pass auf, dass du die Schraube nicht zu fest anziehst. Es gibt einen Grundsatz, nach fest kommt lose. Und ich schraubte und schraubte und schraubte, weil das an einer Stelle war, wo Sicherheit gefragt war und dachte, je fester die sitzt, desto besser. Und auf einmal gab es, als ich den Schraubenschlüssel das letzte Mal ansetzte, einen kleinen Knacks. Und da wusste ich, was mein Vater gemeint hatte, als er gesagt hatte, nach fest kommt lose. An der Stelle ging die Schraube nicht mehr rein. Der Kopf war abgerissen, die Schraube steckte drin und wir mussten ein neues Loch bohren. Man lernt durch Nachahmen, durch Nachmachen und auch durch Fehler. Das allermeiste Lernen in unserem Leben ist Leben durch Nachahmen. Das ist fast wie eine Art Grundgesetz. Ich hoffe, dass wir jetzt keine Lehrer unter uns haben, die einen Frust kriegen. Aber auch die sind Vorbild in dem, wie sie Unterricht gestalten und machen. Vielleicht erinnert sich so manch einer an Situationen im eigenen Leben. Da steht man plötzlich vor einer neuen, herausfordernden Aufgabe und ist ganz unsicher, ganz ängstlich, ob man das auch alles richtig hinbekommt. Das Lampenfieber steigt. In der Magengegend kommt dieses berühmte, flaue Gefühl, hoffentlich geht das jetzt alles gut. Ich erinnere mich noch gut an meine allererste Trauerfeier als Pastor. Ein Trauerfall, der Verlust eines geliebten Menschen, ist eine äußerst sensible Angelegenheit. Tagelang habe ich mich vorbereitet, habe versucht, die richtigen Worte zu wählen, habe mich mit den Örtlichkeiten vertraut gemacht, mit den Abläufen da, das ist ja in jeder Friedhofshalle anders, habe mit dem Friedhofsverwalter gesprochen und ich habe geschwitzt. Und an dem Tag, als es dann soweit war, hatte ich mächtig weiche Knie. Das sah man mir durch die Hosen zwar nicht an, aber ich spürte das sehr deutlich. Wenn das bloß schon alles vorbei wäre. Bei einer Trauung, da kannst du was durch einen Witz immer noch mal schnell abfangen, aber bei einer Trauerfeier sieht das ganz anders aus. Es ging dann alles gut und ich war hinterher heilfroh, als ich diese Herausforderung hinter mir hatte. Und dann kamen später weitere Trauerfeiern und ich merkte, bei jeder habe ich ein Stück mehr gelernt, worauf ich achten muss. Um wie viel entspannter kann man an eine Aufgabe herangehen, wenn man jemanden an der Seite hat, dem man zunächst mal über die Schulter schauen kann? Wenn jemand da ist, der mir geduldig hilft beim Einüben mit Tipps und Hilfestellungen, bis die Sache richtig sitzt und läuft. Und die Betonung liegt auf geduldig. Was nützt mir ein Ausbilder, der beim dritten Mal die Fassung verliert und mich in den Boden stampft, weil ich es immer noch nicht richtig kann? Der wird mich nie mehr motivieren, etwas zu lernen, anzupacken. Ich habe hier erst entdeckt durch die Angebote, die es bei uns in Uslar gibt, dass man vielleicht irgendwann mal mit Kunst oder Malen beschäftigen könnte. Kinder können das hier in Uslar lernen, habe ich in der Zeitung gelesen und von jemand aus dem Umfeld unserer Gemeinde auch persönlich zu hören bekommen. Das kann man schon Kindern beibringen. Mir war durch Kunstlehrer immer beigebracht worden, du kannst das nicht. 4 und abwärts auf dem Zeugnis. Da hat sich auch keiner mit mir hingesetzt und sich Zeit genommen, mir etwas zu zeigen. All diese Lernmechanismen aus unserem täglichen Leben gelten offensichtlich auch in unserem geistlichen Leben, im Leben mit Jesus. Es ist doch ganz interessant, dass Jesus da viel realistischer war als wir. Er nimmt sich 3 Jahre lang Zeit, um seine Jünger vorzubereiten auf ihre spätere Aufgabe. 3 Jahre lang erleben sie ihn hautnah mit, spüren, wie das Zusammensein mit ihm sie prägt, schauen ihm zu, wie er mit Menschen umgeht. Und dann schickt Jesus sie in dieser Zeit auch zu praktischen Einsätzen aus. Und dann bespricht er hinterher ihre Erfahrungen mit ihnen. Er wertet mit ihnen aus. Und dann sind sie 3 Jahre zusammen. Und am Abend, bevor Jesus ans Kreuz geht, feiern sie Abendmahl zusammen. Jesus setzt das Abendmahl ein. Und wir bekommen die erschütternde Nachricht im Lukas-Evangelium, dass ein großer Streit beim Abendmahl unter den Jüngern entsteht, wer von ihnen der Wichtigste, der Größte und der Einflussreichste ist. Beim Abendmahl. 3 Jahre waren sie doch mit Jesus zusammen gewesen. Ist doch gar nicht zu fassen. Sind die borniert gewesen, vernagelt? Und Jesus zieht sich von ihnen nicht zurück und sagt, Schluss, das Team war ein absoluter Fehlschlag. Mit euch will ich nie wieder was zu tun haben. Vergesst es einfach, ich gehe. Den Weg ans Kreuz kann ich mir auch sparen. Hat ja keinen Zweck. Jesus ist wie ein ganz geduldiger Ausbilder, um dieses Bild aufzugreifen. Und all das unterstreicht, Bekehrung und Taufe sind nicht der Endpunkt im Leben eines Christen, sondern sie sind der Startpunkt. Da geht es richtig los. Werdet Gottes Nachahmer, sagt Paulus. Als von Gott auserwählte, Heilige und Geliebte, bekleidet euch mit herzlichem Erbarmen, mit Güte, Demut, milde Geduld. Diese Eigenschaften fallen uns nicht über Nacht einfach zu. Wir wachsen hinein, indem wir ihre Wirkung in unserem eigenen Leben erfahren. So geht Gott in Jesus mit uns um. Er behandelt uns barmherzig und mit einer geradezu unvorstellbaren Geduld. Obwohl wir oft genug nach 3 Jahren oder 5 Jahren oder 10 Jahren in der Nachfolge vielleicht kurzen Prozess verdient hätten. Komm, ich zeig dir, was geduldig sein heißt. Ich helfe dir weiter. Und wenn du es nicht geschafft hast, lass dich nicht entmutigen, bleib dran, denn ich gebe dich nicht auf. Und dann erläutert Paulus im nächsten Satz, wie unser Übungsprozess praktisch aussieht. Ertragt euch gegenseitig und vergebt einander, wenn einer dem anderen etwas vorzuwerfen hat. Und das gibt es immer wieder. So, und jetzt kommt's, wie der Herr euch vergeben hat, Muster, Modell, Vorbild, so wie der Herr euch vergeben hat, so vergebt auch ihr. Es geht an dieser Stelle nicht um Versöhnung. Dazu gehören immer mehrere, so viel wie beteiligt sind. Es geht um Vergebung. Und das ist etwas, was in meinem Herzen passiert. Das ist noch nicht Versöhnung. Es kann sein, dass es nie zur Versöhnung kommt, aber dass ich in meinem Herzen vergeben habe. Und das merke ich am schnellsten da, wo ich merke, ich kann über einen Vorfall reden, ohne dass eine Wurzel der Bitterkeit oder des inneren Gifts in mir hochkommt. Ich kann darüber reden, als ob, na gut, früher sagte man, in China ein Sackreis umfällt, heute lassen wir ihn mal lieber in Südamerika umfallen. Also als ob in China, in der Südamerika ein Sackreis umfällt oder nicht. Das tangiert mich eigentlich nicht. So kann ich über eine Sache reden, wenn ich sie verarbeitet habe und wirklich vergeben kann. Und ich merke, da kommt kein Stachel mehr in mir hoch. Das ist weg. Es ist geheilt. Ich habe die Vergebung von Jesus her erfahren und ich habe mir vielleicht von ihm helfen lassen, die Kraft geben lassen, zu vergeben. Sich gegenseitig ertragen und einander vergeben, das lernen wir nicht in der Abgeschiedenheit eines frommen Kämmerleins. Das lerne ich im normalen Leben, im Umgang mit meinem Nächsten. In einer ganz herausfordernden Weise, die nicht jeder so extrem erleben wird, Gott sei Dank, hat das die Holländerin Corrie ten Boom in der Zeit des Dritten Reiches durchbuchstabiert. Manchen ist der Name Corrie ten Boom vielleicht geläufig. Das war nach meinem Dafürhalten, nach meiner Einschätzung, eine sehr bemerkenswerte Christin. Die Nazis hatten sie und ihre Familie ins KZ gebracht. Und zwar nur deshalb, weil sie Wehr- und Hilflosen, verfolgten Menschen geholfen hatten, die von den Nazis drangsaliert wurden und umgebracht wurden. Ihre Schwester Betsy starb im KZ aufgrund der brutalen und menschenverachtenden Behandlung. Sie selbst überlebte das KZ und wurde nach dem Krieg eine Weltreisende für die Liebe Gottes. So hat jemand diese Frau mal beschrieben. Sie war fast in der ganzen Welt unterwegs, um das Evangelium, die Nachricht von der Liebe Gottes in Jesus Christus weiterzusagen. Bei einer Veranstaltung in Deutschland, lange nach dem Krieg, traf sie unerwartet auf einen Mann, den sie in der ganzen Zuhörerschar sofort wiedererkannte. Das hatte sich ihr eingebrannt. Es war ein ehemaliger KZ-Wächter. Rückblickend auf diese Situation meinte sie, das war eine der schwersten Lektionen, die ich lernen musste in meinem Leben. Ihm die Liebe und die Vergebung Gottes nicht vorzuenthalten. Wir reden nicht davon, da hat mir jemand einen Kratzer an mein schönes Auto gefahren. So etwas gelingt einem nicht aus eigener Kraft, aber in der Kraft und mit der Hilfe Jesu schaffte sie es, sich zu überwinden. Es fiel ihr beileibe nicht in den Schoß. Diese Frau, Corrie ten Boom, hat einmal folgenden Satz gesagt. Jetzt sind wir an dem eigentlichen Punkt. Das ist nur der Hintergrund, um zu verstehen, aus welchem Wurzelboden dieser Satz erwachsen ist. Sie hat gesagt, wenn du Gott darum bittest, aus dir einen geduldigen, barmherzigen Menschen zu machen, dann wundere dich nicht, wenn dir plötzlich Leute über den Weg laufen, die deine Geduld arg strapazieren. Denn dann gibt Gott dir Gelegenheit zum Trainieren, zum Üben, damit du wirklich vom Wesen her ein barmherziger und geduldiger Mensch wirst. Wenn du das nicht möchtest, dann bete das lieber nicht. Dann leb weiter so in der Wunschvorstellung, der Idealvorstellung, die man von sich selber hat. Aber wenn du möchtest, dass Gott dich verändert und du bittest darum, dann wundere dich nicht, dass Gott dir Gelegenheiten gibt zum Üben, zum Trainieren. Muskeln, das erlebt jeder, der vielleicht mal eine Operation über sich ergehen lassen musste und hinterher wieder Arm oder Bein trainieren musste, Muskeln, trainiert man leider nicht dadurch, dass man sich Sportsendungen im Fernsehen anguckt, sondern indem der Physiotherapeut kommt und einen quält. Wer das Erbarmen Gottes im eigenen Leben erfährt, der hat ein Modell, ein Muster, eine gute Anleitung, kann Schritt für Schritt lernen, mit anderen so umzugehen, kann nachahmen, was er oder sie selbst erfahren hat. Und auf dem Hintergrund, nachahmen, was ich selber erfahren habe, wird deutlich, warum es dem Apostel Paulus am Anfang dieses Abschnitts so wichtig ist, zu erinnern, wer wir sind, wenn wir mit Jesus leben. Das haben wir uns ja ganz am Anfang dieser Reihe ganz bewusst gemacht. Auserwählte, Heilige und Geliebte Gottes. Das ist die Grundlage, auf der wir lernen. Von Gottes Seite aus steht das. Für unser Verhalten gilt nicht mehr das alte Strickmuster, die Maßstäbe dieser Welt, sondern wie Gott uns begegnet. Und dann merken wir nicht, dass im Kopf abgespeicherte Bibelwissen verändert uns, sondern die Erfahrung der Vergebung Jesu, des Erbarmens Gottes in unserem eigenen Leben. Und dann folgt daraus das Nachahmen. So wie der Herr euch vergeben hat, so wie ihr es erlebt habt, so wie der Herr mit euch, so vergebt auch ihr. So lernt, so übt euch ein, so trainiert. Jesus verknüpft einmal das Maß an selbsterfahrener und weitergeschenkter Liebe. Jesus sagt sinngemäß, wem wenig vergeben wurde, oder anders formuliert, wer sich nur wenig vergeben lässt, wer von sich selber vielleicht so eingenommen ist, was brauche ich schon groß Vergebung, ich bin eigentlich schon ganz passabel, ich brauche mir auch gar nicht so viel vergeben zu lassen, die anderen alle, der muss erst noch an den Punkt kommen, dass er merkt, wie viel er sich aus Gottes Sicht vergeben lassen muss. Wem wenig vergeben wurde, wer sich nur wenig vergeben lässt, der zeigt auch nur wenig Liebe. Jesus stellt das in einen ganz unmittelbaren Zusammenhang. Wer wenig liebt, muss sich vielleicht, oder bereit ist, das zu lernen, zu trainieren, muss sich vielleicht erst mal fragen, habe ich wirklich von Gott mein Herz schon bis in die Tiefe hinein berühren lassen? Ist da wirklich schon etwas passiert, dass mich die Liebe Gottes ergriffen hat, die ich eigentlich auch überhaupt nicht verdient habe? Wem wenig vergeben wurde, wer sich nur wenig vergeben lässt, der zeigt auch nur wenig Liebe. Wem dagegen viel vergeben wurde, oder anders gesagt, wer sich dessen bewusst ist, wie viel ihm Gott selbst vergeben hat, der kann anfangen, auch andere Menschen in diesem Licht der Barmherzigkeit zu sehen. In der Gemeinde Jesu, und das werden wir in den kommenden Sonntagen noch vertiefen, in der Gemeinde Jesu haben wir beste Voraussetzungen, das im Umgang miteinander zu üben. Da stehen wir nämlich alle auf derselben Grundlage. Wie sagt Paulus am Anfang, sinngemäß, eine geheilte und eine versöhnte Beziehung mit Gott durch Jesus geschenkt. Völlig unverdient. Immer wieder zum Staunen. Dass Gott uns Sonntag für Sonntag hierher kommen lässt. Dass er uns nicht auf dem Weg hierher durch einen Unfall aus dem Weg räumt, weil er sagt, was du dir geleistet hast diese Woche wieder, du kommst mir nicht in mein Haus. Dass wir hierher kommen dürfen, dass wir Gottesdienst feiern dürfen, dass wir Abendmahl feiern dürfen. Völlig unverdient und immer wieder zum Staunen. Wo ist solch ein Gott, wie du bist, der uns, der mir meine Schuld verzeiht und das Unrecht vergibt. Du hältst nicht für immer fest an deinem Zorn, denn du liebst es, gnädig zu sein. Amen. Diese Botschaft, an die der Apostel Paulus in den Eingangsversen diesem Abschnitt erinnert, klingt noch einmal auf in dem Lied, kommt, atmet auf, ihr sollt leben. Ihr könnt durchatmen. Ihr könnt aufatmen, zu Gott kommen. Ihr sollt leben. Nicht gerade eben so dahin vegetieren und durchkommen. Ihr sollt leben, sagt Gott. Und ich lade ein, dass wir uns das gegenseitig zusingen, ins Herz singen und auch schon einladend singen. Kommt, atmet auf am Tisch Jesu.